ARD.
Eigentlich dürfte uns nichts von dem, was Donald Trump tut, überraschen. Denn er hat es im Wahlkampf genau so angekündigt. Hier ein Auszug aus einer Rede in New York.
Remember when they used to say global warming?
Erinnert ihr euch? Früher haben sie es Erderwärmung genannt. Aber das sagen sie nicht mehr, weil der Planet in Wahrheit kühler wird. Jetzt nennen sie es Klimawandel. Wir werden das Geld aus dem grünen neuen Betrug nehmen, einem der größten Schwindel der Geschichte, und in Straßen, Brücken und echte Infrastruktur stecken.
Das fasst seine Agenda als US-Präsident doch gut zusammen. Den Klimawandel schlicht leugnen, den Klimaschutz beenden und das Geld dafür in andere, eigene Projekte investieren. Aber trotz solcher Ankündigungen in der Vergangenheit bin ich heute, ein Jahr nach der offiziellen Amtseinführung von Donald Trump, immer noch oft überrascht und teilweise auch fassungslos angesichts der US-Politik in Sachen Klimaschutz. Und ich glaube, das liegt daran, wie brachial die US-Regierung vorgeht. Völlig skrupellos und vor allem in einem wahnsinnigen Tempo. Trumps Kommunikationsstrategie ist ja Flood the Zone with Shit. Also, von mir etwas höflicher übersetzt, überschüttet die Leute mit so vielen teils widersprüchlichen Informationen und speziell beim Klima natürlich mit so viel schlechten Nachrichten, dass sie den Überblick verlieren und entsprechend auch nicht mehr reagieren können. Ohnmacht als Ziel sozusagen. Dem wollen wir hier etwas entgegensetzen. Wir wollen nämlich wissen, welche Folgen hatte ein Jahr Trump für den Klimaschutz tatsächlich? Wo gibt es Widerstand in den USA von Klimaschützern, aber auch zum Beispiel von Unternehmen, die fossile Energien nicht für zukunftsfähig halten? Und wie kann die Welt auf den Rollback in den USA reagieren? Und wie reagiert sie teilweise schon? All das will ich heute besprechen mit unserem ARD-Korrespondenten in Washington, Samuel Jakisch, und mit Niklas Höhne, Wissenschaftler und Experte für internationalen Klimaschutz. Damit herzlich willkommen zu unserem ARD-Klima-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ich bin Susanne Tappe und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
Das ARD-Klima-Update.
Hallo Samuel.
Schönen guten Tag.
Herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ich kann mir vorstellen, es ist sehr stressig, Korrespondent in Washington zu sein. Ich bin regelmäßig fassungslos angesichts der amerikanischen Klimapolitik. Und das, obwohl man ja oft hätte wissen können, was kommt, wenn man zum Beispiel Trumps Reden verfolgt hat. Bestes Beispiel, Trumps Verhältnis zur UN und deren Klimaschutzorganisation. Das hier hat er vergangenen September in einer extrem undiplomatischen Rede bei der UN-Vollversammlung in New York gesagt.
The carbon footprint is a hoax.
Der CO2-Fußabdruck ist ein Schwindel. Keine globale Erwärmung mehr, keine globale Abkühlung mehr. All diese Vorhersagen der Vereinten Nationen und vieler anderer, oft aus schlechten Gründen, waren falsch. Sie wurden von Dummköpfen gemacht, die ihre Länder Unsummen gekostet und ihnen jede Chance auf Erfolg genommen haben. Wissen Sie, lassen Sie sich nicht von diesem grünen Betrug täuschen. Ihr Land wird scheitern.
Your country is going to fail.
Hat dich überrascht, wie unverblümt er da den Klimawandel geleugnet hat? Das war ja jetzt kein Wahlkampfauftritt mehr, sondern ein offizieller Termin als US-Präsident auf höchstem diplomatischen Parkett vor etlichen anderen Staatschefs. Und dann hat er die auch noch als dumm bezeichnet.
Naja, inhaltlich überrascht uns das nicht, weil er das ja alles angekündigt hat. Der ist ja auch dafür gewählt worden. Er kommt damit ja nicht sehr plötzlich um die Ecke. Aber die Vermittlung ist tatsächlich eine ganz andere als früher. Und das Publikum ist in dem Fall gar nicht so sehr die Menschen, die Männer und Frauen im Raum, sondern tatsächlich diejenigen, die an den Handys dabei sind, die Podcasts hören, wo diese Töne dann vorkommen, die auf den Fernsehsendern dabei sind, also seine Basis, seine Wählerschaft. Und da geht es immer darum, so ein Narrativ zu zeigen, das auch einfach zu verstehen und nachzuerzählen ist, und immer wieder dasselbe. Und zwar geht das so, dass Amerika, das ist eigentlich schon immer ziemlich great, aber es ist in Gefahr, weil es irgendwie korrupte Mächte gibt, Eliten, die Amerika schaden wollen. Und die sind sehr woke und die sind an allem schuld, auch am Wetter und am Klima. Und dagegen muss man sich wehren, sonst geht Amerika unter.
Und auch wenn es ums Narrativ geht und um die Show, er zieht es ja diesmal auch wirklich sehr gnadenlos durch. Also vor 2 Wochen haben die USA ihren Austritt aus 66 internationalen Organisationen angekündigt, darunter der Weltklimarat und die Klimarahmenkonvention der UN. Wie waren denn die Reaktionen in den USA darauf?
Verhalten. Ich habe keine wirklichen entrüsteten Reaktionen wahrgenommen. Das war eher eine Randnotiz. Man muss es auch inhaltlich, glaube ich, ein bisschen einschränken, weil diese 66 Organisationen, die sind nicht alle gleich zu bewerten, sondern auch da hatte das Weiße Haus ein Interesse daran, eine möglichst lange, eindrucksvolle Liste zusammenzustellen. Mhm. Da waren aber auch so Arbeitsgruppen drunter, die in der Praxis nicht viel mehr waren als eine gemeinsame Absichtserklärung vor vielen Jahren und dann hat man sich hin und wieder mal getroffen. Oder Absprachen, dass man Daten miteinander teilt, wissenschaftlich erhobene, auch ohne, dass die USA da manchmal selber was eingespeist haben. Wenn ich da austrete, dann ist das so, wie wenn ich ein Newsletter abbestelle. Das ist nicht sehr schwer. Aber es waren auch dicke Brocken drunter. Und zwar vor allem von den Vereinten Nationen. Das sind die hauptsächlich Leidtragenden, deren Programme zur Bildung, zur Friedensstiftung, aber eben auch zum Umweltschutz, zum Klimaschutz. Die hatten Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil das auch für die nicht überraschend kommt. Und die haben versucht, ihre Geldquellen zu diversifizieren, also nicht so abhängig zu sein von einem großen Geldgeber, US-Regierung. Aber sie können das nicht ausgleichen. Und natürlich waren die bestürzt. Aber die haben politisch, das muss man sagen, in diesen USA gerade überhaupt keine Lobby.
Okay, einerseits überrascht mich das, was du sagst, wenn du sagst, die Reaktionen waren eigentlich verhalten bis kaum wahrnehmbar, weil in Deutschland hat das einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und es gab tatsächlich auch viel Fassungslosigkeit, auch unter Forschern und Wissenschaftlern. Andererseits muss man ja sagen, ja klar, es war irgendwie auch folgerichtig, denn Trump hat ja schon vor einem Jahr per Dekret verfügt, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Und natürlich ist er auch nicht zur Weltklimakonferenz nach Brasilien gereist. Aber, und das hat mich damals gefreut, es gab ja eine US-amerikanische Delegation in Belém, eine inoffizielle sozusagen. Wie kam es denn dazu und wer war da dabei?
Das war damals die US Climate Alliance, ein Zusammenschluss und nicht nur der, aber das war so der Hauptteil dieser Delegation. Und das ist ein Zusammenschluss aus, ich glaube, derzeit 24 Gouverneuren von US-Bundesstaaten, die sich zusammengeschlossen haben. Und das ist ja immerhin die Hälfte von allen, auch überparteilich, also nicht nur aus der politischen Opposition gegen die Republikaner und Donald Trump, sondern aus beiden Parteien. Und die repräsentieren zusammen, naja, so ungefähr ein Drittel der Bevölkerung und auch der Wirtschaftsleistung in den USA. Dann waren da noch dabei große Städte, wichtige Unternehmen, Akteure aus der Zivilgesellschaft, Stiftungen und so weiter. Und das gemeinsame Signal war, hallo, wir sind gerade nicht an der Macht in Washington, aber wir sind immer noch da und wir wollen trotzdem etwas tun.
Und wie viel Einfluss haben diese Leute in den USA? Ich meine, Gouverneur von einem Bundesstaat, das ist ja schon mal was.
Absolut, vor allem in den USA. Da muss man ein bisschen ausholen. Die Vereinigten Staaten sind ja kein Föderalstaat, so wie Deutschland, sondern diese Bundesstaaten, die haben hier eine sehr große Freiheit politisch und die nutzen sie auch gestaltungsmäßig. Es gibt 17 Bundesstaaten, die haben zum Beispiel eigene Obergrenzen für Treibhausgasemissionen. Es gibt 36, die haben eigene Standards, was so den Prozentsatz der Stromversorgung aus Erneuerbaren angeht. New York zum Beispiel, also als Bundesstaat, sagt, bis 2040 wollen wir 40% haben, bis 2050 dann 85% erneuerbare Energien. Es gibt ein eigenes Emissionshandelssystem zwischen den Bundesstaaten auf dem Stromsektor. Da machen schon 11 Staaten mittlerweile mit. Und die haben einfach eine enorme faktische Macht am Markt. Kalifornien zum Beispiel ist die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Nur sehr knapp hinter Deutschland, aber vor Japan und Indien. Und die sind ein enorm wichtiger Absatzmarkt in den USA. Und wenn die sagen, 2035 sollen hier nur noch Neuwagen verkauft werden, die vollkommen emissionsfrei sind, dann müssen US-Autobauer solche Elektromodelle oder was auch immer für Modelle anbieten, wenn sie diesen Markt nicht komplett den Chinesen überlassen wollen. Und das hat dann natürlich so einen Kaskadeneffekt. Wenn Kalifornien solche Standards setzt, dann orientieren sich die Industrieplayer an dieser Benchmark, einfach weil es sich das nicht lohnt, für 50 Bundesstaaten 50 verschiedene Autos zu entwickeln. Mhm. Und der Gouverneur von Kalifornien, der sowas wie der Ministerpräsident ist, der hat deshalb eine besondere Macht. Und er spielt auch bei den Demokraten, von denen wird er gestellt, Gavin Newsom heißt er, eine besondere Rolle, weil er sich sehr stark inszeniert als scharfer Gegner von Trump.
Ja.
Ja, auch mit dem Thema Klima.
Ja, beeindruckend. Der hat sich ja auch sehr abfällig über Trump in Belém geäußert und auch gesagt, das ist der absolut falsche Weg, den die USA da gerade einschlagen. Wo haben wir denn noch Widerstand in den USA? Also was wir hier stark verfolgt haben, das war der Angriff auf die Wissenschaft, also Forschungsgelder, die gestrichen werden, Institute geschlossen, Mitarbeiter entlassen und natürlich der Kampf einiger Universitäten dagegen, wie zum Beispiel die Universität Harvard. Viele gehen vor Gericht, erklagen sich da ihr Recht. Wie aussichtsreich ist das und geht da schnell genug, damit ihnen dabei nicht das Geld ausgeht? Denn ganz, ganz oft ist es ja einfach so, dass der Geldhahn zugedreht wird, ne?
Ja, das ist der Hebel in dem Fall aus Washington, was die Fördermittel angeht, die ja sehr wichtig sind. Angriff auf die Wissenschaft, naja, vor allem eine restlose Politisierung. Das gehört zur Sicht dieser Administration auf die Dinge, auf das politische Leben. Es gibt keinen Bereich mehr, der nicht eingeordnet wird in dieses Koordinatensystem aus Vogue gegen Nicht-Vogue, aus wir gegen die, aus für oder gegen Trump. Sondern alles, auch die staatlichen, vermeintlich neutralen, irgendwie objektiven Institutionen, die Verwaltung, die Aufsichtsbehörden und auch die Wissenschaft wird restlos durchpolitisiert, indem es eingeordnet, reingepresst wird in dieses System. Und das ist natürlich ein großes Problem für öffentlich geförderte Forschung an privaten Universitäten, weil die super passen in dieses Bild der Eliten. Das sind die da oben in ihrem Elfenbeinturm und das sind alles nur Linke und die haben ja gar keine Ahnung und die beschäftigen sich mit den falschen Fragen und verschwenden unser Steuergeld. Das ist die Erzählung. Und deshalb werden diese Bundesmittel allesamt eingefroren auf sehr breiter Front. Und ja, die Unis gehen dagegen rechtlich vor, auch sehr erfolgreich, weil das widerrechtlich ist, diese Bundesmittel einzufrieren. Aber sie müssen jede von diesen Entscheidungen einzeln anfechten und das dauert ewig. Und während dieser Zeit fließt kein Geld und ist Klimaforschung ohne Bundesmittel praktisch nicht umsetzbar.
Ja, der Kampf um die Informationshoheit, den hast du ja gerade sehr schön beschrieben. Alles ist politisch, der läuft auf jeden Fall längst. Und Trump lässt ja auch unliebsame Forschungsarbeiten und Daten, die eben nicht in seine Politik passen, systematisch löschen. Auch und gerade zum Klimawandel und zum Klimaschutz. Wie läuft das ab? Also wie weit hat er da Zugriff? Was wird da gelöscht?
Alles, wo sie rankommen, um es mal platt zu sagen. Das betrifft auch Datenbanken zum Klimawandel. Und da ist natürlich die Gefahr, langfristig, dass da wissenschaftliche Freiheit bei drauf geht, aber kurzfristig ganz konkret, dass wissenschaftliche Erkenntnisse verloren gehen, gerade zum Klimaschutz, also Daten, mit denen Folgeforschung betrieben werden soll, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt.
Ja, zum Glück sind da ja die Forscher in den USA nicht ganz alleine, sondern es gibt eine weltweite Bewegung zur Rettung solcher Daten, auch das ist Widerstand, und der findet sich unter anderem in Hannover, und zwar an einem ruhigen Ort, wo man das vielleicht nicht gleich vermuten würde, in der TIB nämlich, der Technischen Informationsbibliothek. Und ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast, Samuel, mir war das völlig neu, aber dort kümmern sich bereits seit 2010 Mitarbeiter um den Schutz von Daten, die etwa von Bürgerkriegen, Naturkatastrophen oder eben von Zensur bedroht sind, wie aktuell unter Trump in den USA. 10 Tage hat es etwa gedauert, fast 3 Millionen Publikationen von nur einer Plattform der New Yorker Universität Cornell zu kopieren. Das passiert dann nicht händisch, sondern mit Hilfe entsprechender Technik, die sozusagen automatisch Speichern untermacht. Tagelang, 10 Tage lang. Und nun liegen diese Daten auf Servern der TIB im Keller und dort sind sie jetzt sicher, sagt der Leiter des Open Science Lab, Lambert Heller.
Hier sind sie gegen alle Gefahren geschützt, also gegen Wetter und Katastrophen geschützt und gegen alle anderen Einflussnahmen auch. Wir machen dieses Business mit Forschungsdaten schon seit Jahrzehnten, also das können wir.
Bislang sind erst 300 von insgesamt 2000 Terabyte Speicherplatz belegt, da ist also noch viel Platz auf den Servern. Und wie gesagt, die Datenretter in Hannover, die sind auch nicht allein, sondern sie stehen im Austausch mit anderen in der ganzen Welt und sprechen sich immer wieder ab, welche Daten sind aktuell bedroht und wer von uns kann sie sichern. Ich war total beeindruckt, Samuel, das ist so ganz still und leise unter dem Radar sozusagen entstanden, dass Leute aktiv geworden sind und nach ganz praktischen Lösungen gesucht haben. Das ist doch cool, oder?
Das ist vor allem ein kluger Weg, um so über diese Empörung hinwegzukommen, über dieses Wehklagen, oh, was machen die USA jetzt, was macht dieser Trump heute wieder, und das einfach zu akzeptieren, dass diese USA hier jetzt so sind, wie sie sind, und einfach zu gucken, was kann man denn Konstruktives machen, was ist denn trotzdem wirksam, und das scheint ein gutes Beispiel.
Wie ist das denn eigentlich mit der US-Wirtschaft? Weil die durfte sich unter Biden ja noch über den Inflation Reduction Act freuen. Da ging es um Steuervergünstigungen und Subventionen in Höhe von sage und schreibe 370 Milliarden US-Dollar. Und zwar sollte damit sowohl der Ausbau der Erneuerbaren als auch eben die heimische Wirtschaft angekurbelt werden. Was ist denn jetzt damit? Ist das komplett zurückgedreht?
Jein. Donald Trump geht auf vielen Ebenen vor. Auch da geht es vor allem um die Geste, Beschlüsse seines Vorgängers Joe Biden, der in seiner Erzählung einfach immer alles immer falsch gemacht hat, um rückgängig zu machen. Teilweise setzt er sie dann selbst unter eigenem Namen wieder in Kraft. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht um den Inhalt, sondern um die Geste. Also Umweltbehörden werden verkleinert, werden aufgelöst, privatisiert, wie im Fall vom Nationalen Wetterdienst. Er reliberalisiert den Markt, hat also beim Klimaschutz so Vorgaben abgeschafft, die noch aus der Vorgängerregierung stammen, für Energieeffizienz, Haushaltgeräte, irgendwie Geschirrspüler, Gasherde, bis hin zu Duschköpfen gab es eben Regelungen, die sind alle wieder weg. Für Autos sowieso, das war die zentrale Regelung. Und jetzt komme ich zum dritten. Vor allem geht es darum, die Förderung wieder zu streichen. Also Offshore-Windparks waren ganz große Projekte zum Beispiel schon längst genehmigt. Diese Verträge mit der Regierung hat er storniert, obwohl das die US-Unternehmen, die da investiert hatten, Milliarden kostet. Diese Kosten nimmt er in Kauf, auch viele, viele Gerichtsverfahren, weil er andere Investoren abschrecken möchte damit, sich auf solche Projekte gar nicht erst einzulassen.
Aber der größte Bauer und Betreiber von Windrädern im Meer, der dänische Konzern Ørsted, der hat doch geklagt und tatsächlich ist jetzt der Baustopp vorerst zumindest wieder rückgängig gemacht worden und der Bau kann fürs Erste weitergehen. Ist das nicht ein Lichtblick, wenn man da sich offenbar ans Gericht wenden kann und kriegt dann auch Recht?
Wenn man sich ans richtige Gericht wendet, Stichwort Politisierung der Richter. Es ist ein Signal, ja, es ist, ich würde sagen, noch kein Game Changer. Dieser Richter hat jetzt gesagt, dass die Begründung der Regierung unzureichend war, weil die Regierung, und das ist auch ja ein zentrales Motiv, es geht darum, alles selber zu bestimmen und nicht diesen Kongress damit zu behelligen, sondern das alles auf der Exekutivebene zu regeln, also sehr viel Macht auf der Person des Präsidenten und im Weißen Haus und seinem Verwaltungsapparat zu bündeln. Das gibt die US-Verfassung auch her. Unter dem zentralen Motiv nationale Sicherheit. Und deswegen sagt er dieses Wort 20 Mal am Tag. Jetzt hat dieser Richter gesagt, du kannst schon einen Windparkbau stoppen mit dem Argument nationale Sicherheit. Er bezieht sich da auf einen nationalen Energienotstand, der angeblich herrsche. Aber das musst du besser begründen, wenn die Unternehmen, die hier jetzt vor Gericht geklagt haben, wenn die pro Tag mehr als 1 Million US-Dollar Verlust machen an diesem Projekt, an diesem einen Windpark, Wahnsinn. Dann ist das ein unmittelbarer, konkreter Schaden. Und auch da sind wir wieder bei dieser Frage, ist das wirklich ergebnisorientiert oder geht es vor allem um die Performance, geht es um den Akt an sich? Donald Trump verliert sowas juristisch, ja, aber er wird damit trotzdem weitermachen, weil dieser Akt an sich, das alles zu stoppen, bereits einen politischen Wert hat, den er einlösen kann. Und auch wenn das Gericht diese Entscheidung dann wieder kassiert, trotzdem wird er damit weitermachen. Natürlich ist die Wahrheit viel komplexer und auch tief konservative Bundesstaaten zum Beispiel fördern erneuerbare Energien, einfach weil es wirtschaftlich sinnvoll ist. Texas ist so ein ganz schlagendes Beispiel. Die haben ganz viel Öl. Wir kennen da irgendwie die Männer mit den Cowboyhüten und den großen Pumpen in der Wüste. Die sind trotzdem führend bei erneuerbaren Energien in den USA. Windkraft, Solarenergie, das macht ein Drittel aus beim Strommix in Texas. Und zwar nicht, weil die da unten alle so klimabewusst sind plötzlich, sondern weil das einfach vielerorts nach konkreten regionalen, lokalen Kriterien und Bedingungen wirtschaftlich viel, viel billiger ist als diese fossilen Brennstoffe.
Ja, und das macht einen entscheidenden Unterschied offenbar, dass die Bundesstaaten da nicht auf Linie sind mit Trump, denn die Solarenergie zum Beispiel, unter anderem in Texas, die boomt, habe ich gelesen. Also da gab es 2025 einen Zubau von etwa 33 Gigawatt und sowas Ähnliches hat mir auch Jasmin Holzinger von Windtest gesagt. Das ist eine deutsche Firma, die, wie der Name schon sagt, darauf spezialisiert ist, Windräder zu testen, also ob die einwandfrei funktionieren, aber auch, ob die alle Bestimmungen erfüllen. Und Holzinger leitet das amerikanische Tochterunternehmen in Iowa. Und sie hat mir gesagt, auch der Windkraftausbau an Land, der läuft in den USA bislang stabil.
Ja, ich würde sagen, trotz der Anti-Windkraft-Politik der aktuellen Regierung zeigen die aktuellen Zahlen noch einen Aufwärtstrend. Vor allem wegen der noch vorhandenen Tax Credits, die Förderungen, die in der Vorgängerregierung beschlossen wurden, gehen wir davon aus, dass die Ausbauziele von 7 Gigawatt in 2025 voraussichtlich erreicht werden. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 30% zum Vorjahr.
Und trotzdem sagt sie, mache sich die Branche natürlich Sorgen um die Zukunft, denn 2027 enden die Förderungen, die zum Teil eben auch noch auf beiden basiert haben, und auch viele bereits erteilte Genehmigungen, die tragen die Unternehmen und die Projekte vielleicht noch durch 2027, also 2 gute Jahre könnten sie noch haben. Aber über das, was danach kommt, darüber herrscht eben allgemeine Verunsicherung. Und deswegen halten sich die Hersteller bei der Neuentwicklung von Anlagen für den amerikanischen Markt im Moment auch zurück. Und trotzdem, sagt Jasmin Holzinger,
das ist einfach eine starke Ungewissheit. Aber dass man sagt, okay, die Windkraft ist tot, da sind wir zum Glück noch nicht.
Samuel, das klingt für mich zumindest, als hätte Trump eben nicht so einen Zugriff auf die Wirtschaft und könnte Unternehmensentscheidungen nicht so lenken, wie er immer tut, oder?
Wir hatten Anfang des Jahres einen sehr interessanten Termin im Weißen Haus, nämlich da waren Ölkonzerne zu Gast bei Donald Trump, also die CEOs von den größten und wichtigsten hier in den USA. Und das Thema war das Öl aus Venezuela. Mhm. Was passiert jetzt eigentlich damit? Die USA beschlagnahmen ja permanent irgendwelche Öltanker und wollen da jetzt auch auf den Ölexport des Landes stärkeren Einfluss nehmen. Diese Männer, ich stelle sie mir mit breiten Cowboyhüten vor, ich weiß nicht, ob sie welche anhatten, aber die mussten Donald Trump sehr vorsichtig eine Wirklichkeit beibringen, nämlich, dass ein niedriger Ölpreis vielen Projekten in den USA schadet, weil Fracking zum Beispiel sehr, sehr teuer ist. Das hat Donald Trump aber angeschoben, auch aus politischen Gründen. Und das lohnt aber nur bei einem gewissen Ölpreis. Also nur, wenn ich das Öl, das ich da rausfracke oder die Brennstoffe generell, wenn ich die zu einem bestimmten Preis loswerde auf dem Weltmarkt, lohnt sich das ganze Unterfangen. Die USA sind schon heute Nettoexporteur von Öl. Was sollen wir denn mit noch mehr Öl anfangen aus
dann
Venezuela?
Sinkt der
Mussten
Preis,
die sehr vorsichtig
nicht wahr?
Fragen. Richtig. Und deswegen gibt es in der Industrie eine große Zurückhaltung gegen das Motto Drill, Baby, Drill von Donald Trump, weil das fürs Geschäft gar nicht immer so gut ist, nicht so vorbehaltslos. Und das sieht natürlich die Industrie und das beobachtet auch zum Beispiel Samantha Gross, die arbeitet beim liberalen Think Tank Brookings Institut hier in Washington.
Unsere Ölkonzerne unterstehen nicht der Kontrolle der Regierung. Sie treffen ihre Entscheidungen abhängig von ihren Einschätzungen, wie sich der Markt und die Preise entwickeln und nicht, weil der Präsident sagt, dass sie bohren sollen. Und momentan gibt es keinen Markt für mehr Förderung in den USA, egal was der Präsident sagt.
Also selbst wenn er den Ölkonzernen jetzt, ich spinne mal, Staatshilfen zahlen würde, und das wäre jetzt politisch
wär verrückt,
für ihn
keine
gute Idee. Selbst dann kann er bestimmte Marktprinzipien nicht außer Kraft setzen. Und das weiß Donald Trump natürlich als Geschäftsmann auch sehr genau.
Herzlichen Dank, Samuel, für all diese Informationen. Ich finde, damit entsteht auf jeden Fall ein deutlich differenzierteres Bild, als wenn man Trumps Getöse so stehen lässt und das alles andere überschattet. Und das war ja heute unser Ziel. Deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke euch.
Jetzt haben wir dank unserem Washington-Korrespondenten Samuel Jacke schon einen deutlich tieferen Einblick bekommen, was die Lage in den USA angeht. Aber was uns noch ein bisschen fehlt, ist die Einordnung ins große Ganze. Nämlich, wie schlimm war denn nun ein Jahr Trump für den weltweiten Klimaschutz? Um das zu erfahren, habe ich Niklas Höhne angerufen. Er ist Experte für internationale Klimapolitik, lehrt an der Universität Wageningen in den Niederlanden und hat zusammen mit Kollegen die gemeinnützige Forschungsorganisation New Climate Institute gegründet. Er erstellt regelmäßig Analysen, wo bestimmte Länder und die Welt als Ganzes beim Klimaschutz stehen und ist damit der perfekte Ansprechpartner für unsere Frage. Hallo, Herr Höhne.
Hallo, Frau Tappe.
Sie erstellen ja regelmäßig die Analysen, unter anderem für den Climate Action Tracker, wo man jederzeit auch nachschauen kann, wie weit einzelne Länder gerade in Sachen Klimaschutz sind. Deswegen lassen Sie uns zu den Zahlen kommen. Was hat ein Jahr Trump denn in Zahlen bedeutet? Kann man das schon sagen?
Ja, wir schauen uns mal an, wie sich die Emissionen in der Zukunft entwickeln werden. Und da müssen wir jetzt leider sagen, mit den Maßnahmen, die die USA in den USA eben umsetzt, werden die Emissionen der USA im Jahr 2030 deutlich höher sein, als wir das noch unter der Biden-Administration gedacht haben. Und deutlich höher heißt so in der Größenordnung eine Gigatonne. Und das ist so viel, wie Deutschland insgesamt emittiert. Also hier wird deutlich mehr emittiert in den USA. Die Emissionen gehen immer noch runter, aber eben langsamer runter. Anderer Effekt ist noch, dass die USA ja nicht nur zu Hause den Klimaschutz abbaut, sondern grundsätzlich mehr Öl und Gas exportieren will. Man will eben LNG ausbauen, also Flüssiggas. Man hat jetzt in Venezuela das Ruder übernommen und möchte da mehr Öl fördern. Man bedroht andere Länder, dass wenn sie das US-Öl nicht abnehmen, dass dann andere Dinge passieren. Also das ist ein weiterer Effekt, den die US-Regierung hat. Da wissen wir nicht ganz genau, wie groß der sein wird, denn ob die Länder tatsächlich mehr Öl und Gas abnehmen oder vielleicht woanders dann weniger kaufen und dann mehr in den USA, das wissen wir nicht genau. Aber der dritte Effekt, der ist noch viel größer und der ist eben, dass der internationale Druck für Klimaschutz jetzt abnimmt. Die Aufmerksamkeit geht auf ja Ressourcenkonflikte und wenig hin zu kooperativem Klimaschutz. Und das kann langfristig schon einen großen Effekt haben. So ja Größenordnung 0,1 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber jedes Zehntel Grad zählt und das ist sicherlich überhaupt keine gute Nachricht für Klimaschutz.
Können denn die EU und Deutschland da irgendwas tun? Weil es geht ja auch um Finanzierung, es geht vielleicht um, ich nenne es jetzt mal so, Asyl für Wissenschaftler bei uns. Es geht darum, kann man die zu Konferenzen einfliegen und denen das finanzieren, wenn sie das in den USA nicht mehr finanziert werden? Also es geht einfach auch ganz viel um Geld. Also was könnten wir dem entgegensetzen? Wo sollte die EU oder Deutschland jetzt ansetzen?
Ja, also einmal muss irgendjemand das auffangen, was und den Schaden, den die USA hinterlässt. Also Organisationen unterstützen, ja Wissenschaft unterstützen, auch Klimafinanzierung hochfahren. Das ist alles jetzt nötig, aber ehrlich gesagt sehe ich das nur sehr wenig, denn überall sind die Budgets knapp. Und hier jetzt nochmal signifikant mehr zu machen. Also man muss ja sehen, USA ist einfach ein sehr, sehr großer Player in allem. 11% der internationalen Klimafinanzierung fällt hier weg. Oder bei Organisationen, die werden ja in Größenordnung ein Fünftel unterstützt von den USA. Das ist echt nicht so ganz einfach, das alles wettzumachen. Das muss aber passieren. Und auf der anderen Seite müsste ja die Weltgemeinschaft jetzt neue Allianzen schmieden und eben mit den Ländern zusammenarbeiten, die es ernst meinen mit Klimaschutz. Und das ist eben, da ist die USA nicht dabei. Und ja, mit rationalen Argumenten zu gucken, was machen wir jetzt? Und das Wichtigste ist eben raus aus Kohle, Öl und Gas. Und da kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel so eine Allianz geben könnte von Ländern, die abhängig sind von Importen von Öl und Gas. Da gehört die EU und Deutschland als allererstes dazu. Aber da gibt es auch andere Länder, auch im globalen Süden, die dasselbe Problem haben. Denn die Fossilen sind für diese Länder teuer, sie sind unsicher, man macht sich erpressbar. Und da ist das Beste eben da rauszukommen aus diesen Importen von Öl und Gas und sich gegenseitig da zu helfen. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen.
Und da hätte man ja auch klare wirtschaftliche Argumente an der Hand, wie Sie es gerade schildern. Man würde sich unabhängig machen und auf möglicherweise kostengünstigere Alternativen, nämlich die Erneuerbaren, setzen. Glauben Sie denn, dass aber auch das Gegenteil droht? Also, dass andere Staaten jetzt sagen, naja, wenn der zweitgrößte Emittent der Welt jetzt nicht mehr mitmacht, dann bringt das doch alles nichts. Dann investieren wir jetzt hier gar nichts mehr in Klimaschutz und wir steigen auch nicht ein, wenn es darum geht, jetzt die Finanzierung zum Beispiel abzufangen, die durch die USA fehlen?
Ja, also offiziell ist noch kein anderes Land aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten und es gibt jetzt auch keine Austrittswelle von Ländern aus all diesen Organisationen. Also offiziell passiert nichts. Das ist schon mal gut. Inoffiziell passiert aber schon was. Also Argentinien hatte ganz früh gesagt, dass sie vielleicht nicht mehr so viel machen wollen. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber man sieht auch in Ländern wie Kanada und Japan, dass Klimaschutzbemühungen dort zurückgefahren werden. Und auch in der EU sehen wir ja, dass Klimaschutz unter Druck steht und dass die EU jetzt auch beschlossen hat, Dinge langsamer zu machen. Stichwort Verbrenner aus oder auch das Emissionshandelssystem nochmal verschoben. Also das passiert schon. Insofern ist da eine Gefahr, dass das Ganze etwas verlangsamt wird. Und das ist nicht nur die Gefahr, sondern es passiert auch tatsächlich. Aber aus meiner Sicht ist das fatal und extrem teuer. Denn eins ist ja klar, wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Denn erst wenn wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, dann hört die globale Temperatur auf zu steigen. Also das müssen wir machen, auf alle Fälle. Und jede Verlangsamung ist teuer, weil dann bauen wir Infrastruktur, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr haben wollen. Insofern ist das ja eine große Gefahr und ein Irrweg sozusagen, der es einfach nur teurer macht.
Ein Gegenbeispiel zu den USA und auch zu einem drohenden Rückzug anderer Länder ist ja China, finde ich. Denn mein Eindruck ist, dass die Volksrepublik am Klimaschutz festhält, einfach weil sie das für den richtigen und auch wirtschaftlich richtigen Weg in die Zukunft hält. Also genau das Gegenteil von dem, was Trump sagt. Manche sagen auch, die USA, die schießen sich dadurch jetzt selbst ins Knie, weil sie bei der Green Economy von China und auch von anderen Staaten abgehängt werden. Wie schätzen Sie das ein?
China hat Klimaschutz als Wirtschafts- und als Machtfaktor erkannt. Schon jetzt setzt China ungefähr 10% des Bruttoinlandsprodukts um für klimafreundliche Produkte, also Elektroautos, Photovoltaik, Batterien und so weiter, und hat in all diesen Bereichen jetzt schon Marktführerschaft erlangt, weltweit. Und das ist für China eben extrem wichtig. Und China hat hier einfach auf die Zukunft gesetzt und hat das ja als Chance erkannt. Und meiner Meinung nach schadet die USA sich selbst langfristig. Sie wird eben durch das Vorgehen der Trump-Regierung einfach ja von den Entwicklungen abgehängt. Und das ist für die USA eher schlechter als besser. Aber ja, die Trump-Regierung bewegt sich derzeit sowieso irgendwie grundsätzlich jenseits der Fakten. Insofern ist das nicht mehr groß verwunderlich. Aber wichtig ist eben festzuhalten, dass das langfristig nicht wirklich gut gehen kann für die USA.
Vielleicht versuchen wir noch mal ein Fazit zu ziehen. Wie viel Schaden wird Trumps zweite Amtszeit im weltweiten Klimaschutz anrichten? Und vor allen Dingen, schaffen wir das denn jetzt auch, wenn wir die USA in dieser Amtszeit zumindest verlieren, hoffen wir mal, dass sie danach zum internationalen Klimaschutz zurückkehren, schaffen wir es trotzdem noch, das Klima zu retten? Oder ist das so eine große Hausnummer, die uns da jetzt fehlt, dass man so ein bisschen die Hoffnung verliert?
Also zum ersten Mal muss man sagen, der Schaden ist immens. Er ist auch größer als in der ersten Amtszeit, weil eben die Trump-Regierung Strukturen zerstört, die nicht so schnell wieder aufzubauen sind. Aber ich glaube, die Trump-Regierung, so sehr sie es auch versucht, kann diese Transformation nicht aufhalten. Sie kann sie etwas verlangsamen, aber nicht aushalten. Außerdem schadet sich die USA derzeit selbst. Insofern ist das nicht gut für Klimaschutz, ganz klar. Aber wir können das trotzdem weiterhin schaffen. Wir werden dadurch mehr Treibhausgase emittieren, aber können trotzdem eben die Transformation schaffen hin zu null Treibhausgasemissionen. Und daran sollten wir jetzt arbeiten, also nicht verzagen, sondern genau das vorantreiben und nicht in die Falle tappen, genauso langsam voranzugehen wie die USA, weil uns das langfristig eben schadet. Und das als Chance zu sehen, zu sagen, okay, jetzt legen wir nochmal einen Zahn zu und stellen uns eben gut auf bei den Schlüsseltechnologien für die Zukunft.
Das ist doch ein hoffnungsvolles Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Trump kann die weltweiten Bemühungen für den Klimaschutz also verlangsamen, aber nicht stoppen. Und selbst die Energiewende in seinem eigenen Land wird er nicht gänzlich aufhalten, egal was er in seinen Reden und bei Pressekonferenzen lautstark behauptet. Wir wollen den Rollback in den USA nicht kleinreden, den gibt es natürlich und er richtet aus Klimasicht auch wirklich viel Schaden an. Wir wollen nur sagen, es ist längst nicht alles verloren. Und auf Deutschland und die EU kommt es jetzt umso mehr an. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht, sowohl in Form von Informationen als auch ein wenig Hoffnung. Das nächste Mal sind wir hier wieder am Mittwoch in 2 Wochen für euch da. Abonniert uns doch gern, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr auch zwischendurch auf dem Laufenden bleiben wollt in Sachen Klima, dann empfehlen wir euch unseren Newsletter. Darin liefern wir euch diese Woche zum Beispiel Hintergründe zu Wettermodellen. Also wie funktionieren die und wie gut lassen sich Wetterextreme vorhersagen, die durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden. Für den Newsletter anmelden könnt ihr euch unter mdr.de/klima. Wie immer habe ich zum Schluss auch noch einen Podcast-Tipp für euch, diesmal für ein wenig Zerstreuung jenseits der Weltpolitik. Aber erstmal sage ich Tschüss, herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.
Vielleicht wollt ihr ja auch Gemüse auf dem Balkon anbauen oder euch nerven die Blattläuse im Garten. Wir haben die passenden Ideen, wie es klappt.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Wir sind zwei Teams mit einem Ziel.
Euch mit jeder Menge Tipps und Inspiration rund ums Gärtnern zu versorgen. Wir sind Martina Witt und Ralf Walter aus Niedersachsen.
Und wir sind Thomas Balster und Samir Schauki aus Schleswig-Holstein.
Im grünen Bereich in der ARD Audiothek.